Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Vedeshu yagyeshu tavasu chaiva daneshu yat punya palam patishtam adyeti tat sarvam vidam viditva yogi param stan paeti charyam. Übersetzung: Jemand, der sich dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, sich strenge Entsagungen auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Einfach dadurch, dass er hingebungsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er das höchste ewige Reich. Erläuterung von Schiller Pamakas. Dieser Vers ist die Zusammenfassung des 7. und 8. Kapitels, in denen insbesondere Krishna-Bewusstsein und hingebungsvoller Dienst behandelt werden. Man muss die Veden unter der Anleitung eines spirituellen Meisters studieren und sich viele Arten der Entsagung und Bußen auferlegen, während man unter seiner Obhut lebt. Ein Brahmachari muss im Haus des spirituellen Meisters wie ein Diener leben und er muss von Tür zu Tür gehen, um Almosen betteln und sie dem spirituellen Meister bringen. Er nimmt nur auf Geheiß seines spirituellen Meisters Essen zu sich. Und wenn es der spirituelle Meister einmal versäumt, den Schüler zum Essen zu rufen, so fastet diese. Dies sind einige der vedischen Prinzipien für das Brahmacharya-Leben. Wenn der Schüler unter der Anleitung des spirituellen Meisters vom 5. bis zum 20. Lebensjahr die Veden studiert, kann er einen vollkommenen Charakter entwickeln. Das Studium der Veden ist nicht für die Mußestunden von Lehnstuhlspekulanten bestimmt, sondern für die Bildung des Charakters. Nach dieser Schulung ist es dem Brahmacharya erlaubt, zu heiraten und ein Leben als Haushälter zu führen. Als Haushälter muss er viele Opfer ausführen, um nach weiterer Erleuchtung zu streben. Ebenso muss er Spenden geben, indem er sich nach dem Land, der Zeit und dem Empfänger richtet und zwischen Spenden in Tugend, in Leidenschaft und in Unwissenheit unterscheidet, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Wenn er sich vom Haus in sein Leben zurückzieht und den Lebensstand des Vanaprastha tritt, nimmt er schwere Entsagung auf sich, wie im Wald zu leben, sich mit Baumrinden zu kleiden, sich nicht zu rasieren und so weiter. Wer nach den Vorschriften des Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und schließlich Sannyas lebt, wird auf die vollkommene Stufe des Lebens erhoben. Einige gelangen auf die himmlischen Königreiche, und wenn sie dort weiteren Fortschritt machen, erreichen sie Befreiung im spirituellen Himmel. Entweder im unpersönlichen Brahmajyoti oder auf dem Vaikuntha-Planeten oder auf Krishna-Loka. Das ist der Pfad, der von den vedischen Schriften beschrieben wird. Das Wunderbare am Krishna-Bewusstsein ist jedoch, dass er mit einem Mal, indem man sich in hingebungsvollen Dienst beschäftigt, alle Rituale der verschiedenen Nebenstände hinter sich lassen kann. Die Worte Idim Viditva weisen darauf hin, dass man sich darum bemühen soll, die Unterweisung, die Sri Krishna hier in diesem Kapitel und im 7. Kapitel der Bhagavad Gita gibt, zu verstehen. Man sollte nicht versuchen, diese Kapitel durch akademische Gelehrsamkeit oder gedankliche Spekulation zu verstehen, sondern durch Hören in der Gemeinschaft von Gottgeweihten. Die Kapitel 6 bis 12 sind die Essenz der Bhagavad Gita. Die ersten 6 und die letzten 6 Kapitel sind wie eine Fassung, in die die mittleren 6 Kapitel, die vom Herrn besonders beschützt werden, eingebettet sind. Wenn jemand das Glück hat, die Bhagavad Gita und besonders diese mittleren 6 Kapitel in der Gemeinschaft von Gottgeweihten zu verstehen, wird sein Leben sogleich ruhmreich und erhaben über alle Bußen, Opfer, Spenden und Spekulationen. Denn alle Ergebnisse, die man durch diese Tätigkeiten erreicht, erreicht man direkt durch Krishna-Bewusstsein. Jeder, der ein wenig Glauben in die Bhagavad Gita besitzt, sollte die Bhagavad Gita von einem Gottgeweihten lernen, Denn wie zu Beginn des vierten Kapitels klar gesagt wurde, kann die Bhagavad Gita nur von Gottgeweihten verstanden werden. Niemand sonst ist in der Lage, den Sinn der Bhagavad Gita vollkommen zu verstehen. Man sollte sich deshalb an einen Geweihten Krishnas und nicht an mentale Spekulanten wenden, wenn man die Bhagavad Gita verstehen will. Dies ist ein Zeichen von Glauben. Eigentlich beginnt das echte Studium der Bhagavad Gita erst dann, wenn man einen Gottgeweihten sucht und schließlich die Gemeinschaft eines solchen Gottgeweihten bekommt. Erst dann gelangt man zum richtigen Verständnis der Bhagavad Gita. Indem man in der Gemeinschaft dieses Gottgeweihten Fortschritt macht, erreicht man die Stufe des hingebungsvollen Dienstes. Und dieser Dienst beseitigt alle Zweifel über Krishna, Gott, und seine Taten, seine Gestalt, seine Spiele, seinen Namen und all seine anderen Aspekte. Wenn all diese Zweifel und falschen Vorstellungen vollkommen berichtigt sind, wird man in seinem Studium nicht mehr abgelenkt. Dann erfährt man im Studium der Bhagavad Gita große Freude und erreicht die Stufe, wo man sich immer Krishna bewusst fühlt. Auf der fortgeschrittenen Stufe verliebt man sich völlig in Krishna. Und diese höchst vollkommene Stufe des Lebens öffnet dem Gottgeweihten das Tor zu Krishnas Reich im spirituellen Himmel, Goloka Vrindavan, wo der Gottgeweihte ewiges Glück erlangt. Japavaki. So nochmal der Vers. Vedeshu yagyesu tavasu chaiva adaneshu yat punya parampareshaṁ Ayeti tat sarvam midam viditva yogi paramsthanam upaitichaya. Jemand, der sich dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält. Wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, der strengen Sagung auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Einfach dadurch, dass er hingebungsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles. Und am Ende gelangt er in das höchste ewige Reich. So, das ist eine sehr ausführliche, sehr schöne Erläuterung, die Schäfer zu diesem Vers gibt hier. In diesem Vers werden verschiedene religiöse Praktiken erwähnt, durch die man letztlich, wie es der Bhagavad Gita heißt, geläutert wird, gereinigt wird. Da gibt es einen mäßigen Vorgang, durch den man langsam aufsteigen kann. Wie es hier erwähnt wird, zum Beispiel das Einhalten der Prinzipien des Vanashrama-Dharma. Und es gibt auch den direkten Vorgang, den Srila Prabhupada am Ende seiner Erläuterung erwähnt, nämlich den hingebungsvollen Dienst zu Krishna. Srila Prabhupada am Anfang der Bewegung, Srila Prabhupada ist noch in Amerika gefahren, in New York, hat ein sehr schönes Beispiel gegeben in diesem Zusammenhang. Zu der Zeit, ich nehme an, es gibt heute schon höhere Gebäude, aber zur Zeit Srila Prabhupadas war das sogenannte Empire State Building das höchste Hochhaus in New York. Und Srila Prabhupada erklärte, man kann dieses Hochhaus besteigen. Indem man langsam die Treppen hochsteigt, Treppe nach Treppe hochsteigt, bis man das höchste Stockwerk gelangt. Oder man kann den Fahrstuhl benutzen. Und Srila Prabhupada verglichen diese verschiedenen Vorgänge, wie zum Beispiel das Vanashrama Dharma, mit dem allmählichen Aufsteigen, Treppe nach Treppe nach Treppe. Und den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes mit dem Fahrstuhl. So, das ist Srila Prabhupada oft erklärt. Und eine Frage von Intelligenz ist. Wenn ich weiß, dass ich, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe und ich habe einen direkten Weg, um dieses Ziel zu erreichen, dann werde ich natürlich diesen direkten Weg wählen, anstatt den indirekten Weg. Zumal, und das kommt noch dazu, unser Leben sehr kurz ist. Und besonders in diesem Zeitalter des Kali Yuga haben wir im Grunde gar keine andere Alternative. In den Schriften heißt es, dass in vorherigen Zeiten die Menschen sehr viel länger lebten, die Umstände in der Welt günstiger waren, glückverheißender waren, hilfreicher waren für spirituelles Leben. Und dass wir durch den Einfluss der Zeit, oder besser gesagt durch den Einfluss der verschiedenen Zeitalter, alle guten Qualitäten des Menschen, oder überhaupt, nicht nur des Menschen, oder dieser materiellen Welt, mehr und mehr vermindert wurden. Das heißt zum Beispiel, dass in der ersten Zeit des Kriti-Yoga, oder Zeit der Yoga, dass die Menschen sehr, sehr lange lebten, ne, fantastisch lange Leben hatten, bis 100.000 Jahre. Und dann heißt es im Bhagavatam, dass in der Zeit es auch noch gar keinen Vanashrama, gab es gar keine Notwendigkeit für Vanashrama Dharma. Weshalb, was in der Zeit waren die Menschen von der Qualität von Hamsas, Paramahamsas, von großen Schwingen. Denn es gibt eine besondere Art von Schwan, habe ich inzwischen herausgefunden. Früher haben wir gedacht, das sind alle Schwäne. Aber ich habe da gerade herausgefunden, dass es nicht alle Schwäne sind, die diese mystische Kraft haben, sondern eine ganz besondere Art von Schwänen. Wenn man denen eine Mischung aus Wasser und Milch anbietet, dann haben diese Schwäne die Fähigkeit, die Milch aus dem Wasser zu ziehen, ohne das Wasser aufzuwärmen. Und in der gleichen Weise heißt es, die Menschen, die von der Qualität von Hamsas sind, oder Paramahamsas, großen Schwänen, dass sie auch diese Fähigkeit haben, obgleich sie sich in der materiellen Welt befinden, umgeben sind von der materiellen Energie, dass sie doch nur die Essenz aus dieser Manifestation oder aus dieser kosmischen Manifestation ziehen. Wenn wir alles akzeptieren, was förderlich ist, spirituellen Fortschritt zu machen, und alles zurückweisen, was nicht förderlich ist. So, da heißt es, in der ersten Zeit, da waren die Menschen von der Qualität von Harms. Und dann heißt es auch im Srimad Bhagavatam, dass es zu der Zeit auch weniger Menschen gab. Weniger Menschen, die waren alle von der Qualität von Harms. Und dann heißt es auch, dass sie sich angezogen fühlten, als Harms, so ein spirituelles Leben, ganz spontan. Dass sie bereit waren, alle möglichen großen Buße und Entsagungen auf sich zu nehmen, ohne große Schwierigkeiten. Und sie zu meistern. Das heißt, für viele Tausende von Jahren lebten sie in der, der Einzigelei. Und sie waren in der Lage, ihren Verstand zu fixieren auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Und das ist im Grunde ein sehr, sehr langwieriger Vorgang. Da machen wir uns heute gar kein Bild von. Wenn wir manchmal so von Yoga hören und von Meditation hören, im Vergleich zu dem, was ursprünglich war und zu was es einen geführt hat, nur sind die modernen Vorgänge im Grunde vergleichsweise nur ein billiger Abglanz. Ich will damit nichts gegen Yoga sagen oder Meditation oder was immer. Aber der ursprüngliche Vorgang ist sehr viel umfangreicher, sehr viel tiefer. Und wie gesagt, immer, durch den Einfluss der Zeit wird alles vermindert. Und so heißt es im nächsten Zeitalter, im Treta Yuga, der Einfluss der Leidenschaft stärker wurde. Im Bhagavatam heißt sogar, dass die verschiedenen Zeitalter, wie Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga und Kali Yuga, nur durch den Einfluss der verschiedenen Erscheinungsweisen stehen. So heißt es zum Beispiel, dass in der ersten Zeit, im ersten Zeitalter, die Erscheinungsweise der Reinheit dominiert war. Dann erschien mehr in der Leidenschaft. Und darauf mehr Unwissenheit. Wir sehen zum Beispiel in der heutigen Zeit, nach dem, was uns die Shastras erklären, sich alle möglichen Symptome der Erscheinungsweise der Unwissenheit, Tamoguna, so im nächsten Zeitalter, wie gesagt, durch den Einfluss der Leidenschaft wurden die Menschen mehr, wie sagt man, reich, waren sehr interessiert an Reichtum und Positionen dergleichen. Und deshalb wurde ihnen der perfekte Vorgang empfohlen zur spirituellen Integration, nämlich groß angelegte vedische Opfer, wozu man sehr viel Reichtum benötigt. Und nicht nur das, sondern man braucht dazu auch qualifizierte Priester. Das qualifizierte Priester bedeutet Brahmanas, erstklassige Brahmanas. Brahmana bedeutet rein, ausgestattet mit brahminischer Kraft, Brahmateja. Das ist etwas, was man heute nicht mehr findet. Und es heißt, Shrila Bhagavatam, dass wir diesen vedischen Auffang speziell vier Arten von Brahmanas notwendig waren. Der erste Brahmana bereitet das Opfer, den Altar vor, indem er erst einmal das Land flüchtet mit einem goldenen Fluch. Und dann gab es einen anderen Brahmana, der bereitete die Zeremonie, beziehungsweise die Arena, wie sagt man im Deutschen? Den Altar vor. Dann gab es einen Brahmana, der war qualifiziert oder wie sagt man, befähigt, durch Mantren Feuer zu entzünden. Nur durch Mantren wurde das Feuer, das heilige Feuer entzündet. Und dann gab es auch noch andere Brahmen, das sie überwachten, dass jedes Detail dieses Opfers richtig ausgeführt wurde, die auch darüber wachten, dass die Mantren richtig gechantet wurden. So, ich habe gerade im Shrimad Bhagavatam gelesen, dass ein Priester ein Mantra einmal in einem wichtigen Opfer falsch betont hat. Es ging darum, dass Indra, der König des Himmels, er hat ein Opfer ausgeführt, um einen Brahmana, der sehr mächtig geworden war, zu vernichten. Und als dieses Opfer ausgeführt wurde, wurde der Mantra falsch ausgesprochen. Und anstatt dass Indra mächtig wurde durch dieses Mantra, um die dämonischen Kräfte zu besiegen, wurden die Dämonen durch dieses Mantra sehr mächtig. Und es wurde eine sehr mächtige Persönlichkeit in der Form von Vritasuda geschaffen, der zu einem sehr mächtigen Dämon, das war eine sehr mächtige Persönlichkeit, aber weil das Mantra falsch ausgesprochen wurde, war er nicht in der Lage zum Schluss, die Halbgötter und seine Gegner zu besiegen. So, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Zu dieser Zeit, als die vedischen Opfer ausgeführt wurden, waren die Mantras sehr, sehr mächtig, weil die Brahmanas sehr rein waren. Und jedes Detail in diesen Opfern war sehr wichtig. Sehr, sehr kompliziert, nur gibt es unheimlich viele Details. Und deshalb wurden normalerweise auch diese Opfer ausgeführt, erst einmal nicht nur wegen des Wissens, was notwendig war, sondern auch wegen des Reichtums. Wurden diese vedischen Opfer finanziert unterstützt von der Regierung, von den Königen. Das ist nicht, dass jeder einfach sein privates Opfer macht, sondern das heißt in den Veden, dass zu der Zeit die Könige noch Rajarshis waren, heilige Könige waren, die sehr begierig waren, die religiösen Prinzipien zu befolgen und auch ihre Untertanen dazu anzuhalten, die religiösen Prinzipien zu befolgen, zu ihrem eigenen Wohl. Und dann heißt es, dass wenn diese vedischen Opfer ordnungsgemäß ausgeführt wurden, dass die Gottheiten oder dass der höchste Herr, Yajneshwar, ein Name Krishnas, dass diese Gottheiten persönlich erschienen, um die Opfer zu akzeptieren. Sichtbar für alle. Die Teilnahme an diesen vedischen Opfern. Dann im darauffolgenden Salter, da heißt es, dass der vedische Vorgang darin bestand, dass man die Lotusfüße des Herrn verehrt. Kite jayato Vishnu tretayam jatavimakai dvavet paditaya yam. Das heißt, dass man die Füße des Herrn verehren wird. Und das bezieht sich auf die Füße der Bildgestalt. Oder auf die Verehrung der Bildgestalt. Im Zeitalter des Dvapara Yuga war die wichtigste Schrift unter den vedischen Texten, war das Narada Pancharaja, ein Text, den Narada Muni zusammengestellt hat. Und auf die wir heute auch, ne, auf diese Schrift gehen wir heute auch noch zurück. Ne, alle unsere großen Acharyas, wie zum Beispiel auch Rupa Goswami, die Goswamis und so weiter. Und die haben aus diesen vedischen Schriften so viele, oder beziehungsweise aus dem Nada Pancharaja und anderen ähnlichen Schriften haben sie nur uns die Prinzipien gegeben, beziehungsweise zusammengestellt, nur durch die unser hingebungsvoller Dienst als Vaishnavas, als Gottgeweiht reguliert wird. So, und diese Verehrung der Bildgestalten war zu der Zeit der Vorgang, das heißt Yuga Dharma. Das heißt, Yuga Dharma bedeutet der Vorgang, der gemäß Ort, Zeit und Umstand der wichtigste ist oder der mächtigste ist. Und wenn die Verehrung der Bildgestalten in Händen der Regierung war, da wurden ganz natürlich auch alle Mitglieder der Gesellschaft, direkt oder indirekt, im Dienst des Herrn beschäftigt oder in der Verehrung der Bildgestalten beschäftigt. Und wir alle wissen, dass wir sind hier kaum neue Personen hier, die sind erstmal Teilnehmer in dieser Versammlung. Nur wir wissen alle als Gottgeweihte, dass wir in der heutigen Zeit im Kali-Yuga leben. Dass dieses Kali-Yuga vor etwas mehr als 5000 Jahren begann. Und dass es von allen Seiten dann das Unglück verheißen ist. Im Shrimad Bhagavatam werden so viele verschiedene Vorhersagen gegeben für dieses Zeitalter. Unglück verheißene Symptome werden beschrieben. So heißt es zum Beispiel, dass unsere Führer heute, unsere Public Leaders, öffentliche Führer, dass die mehr und mehr einfach nur zu Plünderern werden, die uns mehr und mehr ausbeuten, mehr und mehr Steuern schaffen, um uns das schwer arbeiten oder Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist alles Vorhersagen aus dem Shrimad Bhagavatam. Und da heißt es auch, dass die Menschen nach einiger Zeit, dass die Prajas, die Untertanen, nach einiger Zeit so unglücklich sind und sich so verfolgt fühlen von ihren Führern, ausgebeutet worden von ihren Führern, dass sie mehr und mehr fliehen in die Wälder und in die Höhlen der Gebirge und so weiter. Und wie gesagt, dass die Führer im Grunde letztlich kein Interesse mehr haben am Wohlergehen ihrer Untertanen. Und dann heißt es auch, dass die Menschen im Kali-Yuga, dass sie unglücklicher und unglücklicher werden, allein dadurch, dass sie unnötig oder übermäßig von anderen abhängig werden. Das wäre nicht schlecht, wenn die Führer qualifiziert sind. Das ist ganz natürlich, dass wir Führer haben, denen wir folgen. Ein Führer zu haben, ist ganz natürlich. Aber das Bhagavatam erklärt, wenn wir übermäßig abhängig sind von unqualifizierten Führern, die kein Wissen haben über die spirituelle Wirklichkeit oder über Gott, wir hängen uns vor einen Dienst, dann werden die Menschen, die von ihnen abhängen, unglücklicher und unglücklicher und unglücklicher. Und das sehen wir. Rishi Paul hat davon gesprochen, dass diese Vorgabe des Krishna-Bewusstseins uns hilft, glücklich zu werden. Nur hat davon gesprochen, dass in der heutigen Zeit, besonders in der westlichen Welt, oder in den europäischen Ländern, auch Amerika, dass die Menschen so viel Reichtum zur Verfügung haben, dass sie so viele Möglichkeiten haben, die Sinne zu befriedigen, aber dass sie hinter dieser Kulisse nicht wirklich glücklich sind. Das ist das wichtigste Symptom. Das ist das, was wir alle suchen. Wir sehen, dass in den Bildschriften heißt es, dass wir freudesuchende Lebewesen sind. Nicht nur, dass wir Freude suchen, sondern dass alle Lebewesen in allen Formen des Lebens nach Freude suchen. Nicht nur nach Freude, sondern wir suchen im Grunde nach ewigem Leben, nach ewigem Wirken oder einer ewigen Existenz oder nach einer Situation, die nicht mehr verändert wird, wo wir praktisch grenzenlos glücklich sind. Und nach Wissen. Wir suchen alle nach Wissen. Wir gehen zu Kunstschulen, wir gehen zu Universitäten, wir lesen so viele Bücher, wir lesen Zeitungen, wir hören Radio und so weiter, wir diskutieren miteinander. Und diese Neigung, dass wir nach Ewigkeit suchen, nach Wissen suchen, nach Glückseligkeit suchen, ist nichts anderes, wie Schöpfer erklärt, als die Suche der Seele nach ihrer ursprünglichen, nach ihren ursprünglichen Qualitäten, sondern nach Glück zu suchen. Das ist unsere ganz natürliche Neigung. Aber in der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, dass wir in der materiellen Welt nicht uns in einer Welt befinden, die charakterisiert ist durch Glück, sondern Krishna charakterisiert diese materielle Schöpfung mit zwei Worten. Das ist einmal Dukkhalayam und einmal Ashashvatam. Dukkhalayam bedeutet, das ist ein Ort des Leids ist. Und das nächste ist, dass alles zeitreich ist. Was immer wir aufbauen mögen, unsere ganzen Imperien, wenn wir so in der Geschichte zurückschauen, da gab es so viele Imperien, die sind alle im Laufe der Zeit wieder aufgelöst worden. Und auch die Imperien, die wir heute haben, zum Beispiel heute gibt es bestimmte Länder in der Welt, nur die andere dominieren, die den Standard setzen sozusagen. Das ist eine Frage von Zeit, dass die auch zerbröckeln oder im Einfluss der Zeit. So all diese Dinge, die sich auf der materiellen alle Reiche und alle wunderbaren Dinge, die sich auf der materiellen Ebene manifestieren würden, sind dem Einfluss der Zeit unterworfen. Schon der Paar wird ein sehr schönes Beispiel geben, indem er nämlich die Schöpfung des Menschen verglich mit Sandburgen am Strand. Manchmal sieht man während des Sommers, wenn die Menschen an den Strand fahren, dass sie manchmal ihre Strandburgen bauen oder vielleicht sogar Wettbewerbe machen, weil die schönste Burg baut und so weiter. Und Srila Prabhupada gab das Beispiel, genauso wie die ihre Burgen bauen, und dass, wenn nach einiger Zeit die Flut kommt, wenn das Wasser steigt, wenn all diese wunderbaren Schöpfungen, eindrucksvollen Sandburgen und so weiter, wenn alle von den Wellen vernichtet. Und in der gleichen Zeit, und in der gleichen Weise, wird alles in dem Einfluss der Zeit vergehen, zerstört. Und Srila Prabhupada hat dann mal ein anderes Statement gemacht, wo er sagte, und das Einzige, was bleibt, nach all diesen Dingen, die wir gestartet haben, und auch allen Freunden, die wir gehabt haben, unsere Familie, unsere Kinder, alles, was wir angesammelt haben während des Lebens, das Einzige, was nachbleibt, sind die Namen. Nur die Namen bleiben. Alles andere ist den Einfluss der Zeit. Deshalb warnen uns die wenigen Schriften, indem wir uns sagen, dass wir in ewigen Werten, in transzendentalen Werten investieren sollen, nicht in zeitweiligen Werten. Weil all diese Dinge müssen wir zu gegebener Zeit zurücklassen. Und der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, dass das, was wir auf der spirituellen Ebene erlangen, was wir ansammeln, oder was nur Guthaben, die wir auf der spirituellen Ebene ansammeln, dass sie nicht im Einfluss der Zeit unterworfen sind. Im Bhagavatam heißt es, dass nur für eine materialistische Person, die sich nicht im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, dass jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht, dass sie einen Tag verloren hat. Das heißt, mit anderen Worten, einen Tag verschwendet hat, Zeit verschwendet hat. Und von allen Dingen, die wir haben, heißt es, das Wertvollste, was wir haben in diesem Leben, ist unsere Zeit. Chanakya Pandit, Srila Prabhupada zitiert es ja oft, Chanakya Pandit. Chanakya Pandit ist zwar kein großer, wie sagt man, keine große Seele in dem Sinne, streng gesprochen, nur durch die, wenn man den Sprit anwendet, von großen heiligen Persönlichkeiten. Aber Srila Prabhupada zitiert es ja oft, Chanakya Pandit, weil Chanakya Pandit ein sehr gesundes, wie sagt man, Menschenverständnis hat. Oder wie gesagt, ein Verständnis vom Leben hat. Und eines, was Chanakya Pandit, nur ein Zitat, was Srila Prabhupada oft erwähnte, war, dass Chanakya Pandit sagte, dass wenn wir nur eine Sekunde verlieren, selbst mit der größtmöglichen Summe von Geld, können wir diese Sekunde nicht wieder zurückholen. Wir können sie nicht bezahlen mit diesem Geld. Wenn wir erst einmal einen Moment verschwendet haben, dann ist es erst diesen Moment verschwendet. Und besonders, wie es heißt im Srimad Bhagavatam, besonders die Zeit der menschlichen Form des Lebens, ist ganz besonders wertvoll. Oder besser gesagt, die menschliche Energie ist von allen Energien, die wir haben mögen, in anderen Lebensformen, oder sehen mögen, in anderen Lebensformen, ist die wertvollste von allen. Genau wie es heißt im Vedanta Sutra, Tatra Brahmajik ist. Jetzt, wo wir nach so vielen Schwierigkeiten, nach so viel Leid, nach so vielen Geburten und Toten, so vielen Krankheiten, so viel Altwerden und so weiter, letztlich diese menschliche Form des Lebens erhalten haben, nun sollten wir beginnen, Fragen zu stellen nach wichtigen Dingen. Und nicht unsere Zeit damit verschwenden, dass wir nur an die Notwendigkeiten des Körpers und des Geistes denken. Also diese menschliche Form des Lebens ist von allen Formen die wichtigste. Und weshalb ist sie die wichtigste? Weil wir in dieser menschlichen Form die Möglichkeit haben, hingebungsvollen Dienst auszuführen. Das heißt, von anderen Worten, unsere ganz natürlichen Veranlagungsmäßigen Beschäftigung wieder nachzugehen, besser gesagt zu erwecken. Da gibt es einen Vers im Tetragrammaton, wo es heißt, Nitya Siddha Krishna Prema Kalya Kamunai Shavanadi Shutatiti Kalya Kamunai. Dieser Vers sagt, dass Krishna Prema, reine Liebe zu Krishna, sich im Herzen aller Lebewesen befindet, in latenter Form, ewig anwesend ist, unmanifestiert. Und dann heißt es, Nitya Siddha Krishna Prema Kalya Kamunai Shavanadi Shutatiti. Das heißt, Shuddha Chitta bedeutet, wenn unser Herz gereinigt wird durch den Vogel des Hirns, Shravanadi, dann heißt es, wenn das Herz langsam gereinigt wird durch den Vorgang des Hirns von Krishna Katha, transzendentaler Gehalte oder seines heiligen Namens, erwacht die Seele ganz natürlich. Das heißt, mit anderen Worten, der ganze Vorgang des spirituellen Lebens ist nichts weiter wie ein Vorgang des Erwachens. Und der gleiche Vers sagt, dass dieses Krishna-Bewusstsein, diese Liebe zu Krishna sich im Herzen befindet. Und das nicht etwas ist, was man aus einer anderen Quelle gewinnt. Nur heute hört man das oft, dass die materialistischen Menschen behaupten, dass das Krishna-Bewusstsein oder überhaupt spirituelles Bewusstsein, religiöses Bewusstsein, dass es eine Art von Neurose ist oder künstliches oder eine künstliche Beeinflussung oder es ist eine Art von Kontrolle des Geistes oder Gehirnwäsche ist oder dergleichen. Aber im Chaitanya Charitamrita heißt es, Krishna-Bewusstsein, das Gottes-Bewusstsein, unser natürliches Bewusstsein, das gesunde Bewusstsein des Lebens. Und solange wir kein klares, reines Krishna-Bewusstsein haben, befinden wir uns in verschiedenen Graden der materiellen, wie sagt man, so materiell erkrankt. Sein krankhafter Zustand ist der Power erklärt. So dieser Vorgang, nur das Krishna-Bewusstsein, den Krishna in diesem Vers lobpreist und den Shri Prabhupada in seiner Erläuterung noch weiter lobpreist, ist ein sehr praktischer Vorgang und er beginnt, wie Prabhupada uns hier erklärt, in der Erläuterung, damit, dass wir Gemeinschaft mit Vaishnavas haben. Auch im Nektar der Hingabe erklärt uns der Shri Rupa Goswami. Er erklärt uns da verschiedene, beschreibt uns den ganzen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes in 64 Prinzipien. Und da gibt es 5 Prinzipien, die von allen Prinzipien die wichtigsten sind. Und Shri Rupa Goswami erklärt dazu, dass man durch diese 5, durch die Befolgung dieser 5 Prinzipien ganz leicht, simpel, seine Liebe zu Krishna im Herzen erwecken kann. Das erste Prinzip, was Srila Rupa Goswami erwähnt, ist Sadhu Sangha, die Gemeinschaft mit den Vaishnavas. Nur genauso wie wir uns jetzt hier getroffen haben, ist im Grunde ein sehr mächtiger Vorgang, Gemeinschaft mit den Vaishnavas. Zumal wir hier keinen Tempel mehr haben in Wiesbaden. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig hier zusammenkommt, über Krishna zu hören, den Lob zu preisen, die heiligen Namen zu chanten. Aber je mehr wir Gemeinschaft haben mit den Vaishnavas, werden wir inspiriert im spirituellen Leben. Unser Vertrauen, unsere Entschlossenheit, unsere Überzeugung wird gestärkt, ganz natürlich. Sangha. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel, ne, da heißt es genau wie ein Edelstein. Nur wenn der Edelstein poliert ist, sehr, wie sagt man, sehr glänzt, dann beginnt er ganz natürlich alles zu reflektieren, was sich um ihn herum, wie sagt man, befindet. Und in der gleichen Weise heißt es, je nach der Gemeinschaft, die wir haben, beginnen wir auch diese Gemeinschaft zu reflektieren. Wir nehmen diese Eigenschaften. So Sangha, dann der zweite Punkt, den Srila Rupa Goswami erwähnt, ist Nama Kirtana. Nama Kirtana, das Chanten der heiligen Namen. Srila Prabhupada hat dazu erklärt, je mehr wir chanten, je mehr wir hören und chanten, je mehr werden wir geeinigt, werden wir geläutert, werden wir Krishnas. Sehr simple Form. Wenn er richtig praktiziert wird. Das Chanten der heiligen Namen ist der zweite Vorgang. Dann der dritte ist Bhagavata Shravana. Bhagavata oder Nitya Bhagavata Shravana. Nitya Bhagavata Shravana. Das Bhagavatam erklärt, dass man regelmäßig aus dem Bhagavatam hören sollte. Oder aus der Bhagavad Gita, mit Bhagavatam hören sollte. Regelmäßig. Nitya Bhagavata Shravana. Nur eins, im Bhagavatam, im zweiten Kapitel des ersten Kantos, wird uns eine sehr schöne, simple Beschreibung gegeben vom Vorgang des Lebens von Jesus. Und da wird auch dieser bekannte Vers, den viele Devotis auswendig kennen, wieder oft zitieren. Du findest der Vers, Nityam Bhagavata Seva, ja? Bhagavati Uttama Shloki Bhakti Bhagavati Naishtiki. Und der Vers besagt, wenn man regelmäßig aus dem Srimad Bhagavatam hört und den Bhagavatas, die zwei Arten von Bhagavatas. Einmal das Buch Bhagavata und dann die Person Bhagavata. Und den großen Seelen, den Bhagavatas dient, wird alles, was leidvoll ist für das Herz, fast gänzlich vernichtet. Und die Hingabe oder der hingebungsvolle Dienst zu Uttamashloka. Uttamashloka bedeutet derjenige, der mit ausgewählten Gebeten gepriesen wird. Uttamashloka. Wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Genauso wie wir im Augenblicklichen, oder besser gesagt, die Welt draußen, das materielle Leben, als eine unwiderrufliche Tatsache sieht, dass man eine wirtschaftliche Grundlage haben muss und die Sinne befriedigen muss, nach Herzenslust, so viel wie möglich. Genauso wie diese Realität akzeptiert wird, eine unwiderrufliche Tatsache, so heißt es in diesem Vers des Bhagavatams, wenn das Herz langsam gereinigt wird, für die Hingabe zu Krishna oder Krishna wusste wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dass wir nämlich Fortschritte im spirituellen Leben nicht daran messen, dass wir eine Aura bekommen oder einen Heiligenschein oder dass wir mystische Kräfte entwickeln oder was immer. Oder dass wir die Bhagavad Gita vor und rückwärts auswendig zitieren, im Sanskrit zitieren können, sondern dass wir mehr und mehr ganz natürlich unsere ganz natürliche Anziehung zu Krishna erwecken, dass wir mehr und mehr angezogen zum Heiligen Namen werden. Zu der Gemeinschaft mit den Vaishnavas, die heiligen Bücher zu lesen, wie die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam. Das ist Symptom, das wirkliche Symptom von Fortschritt im Spirituellen. Dass wir ganz natürlich und spontan, ganz natürlich angezogen werden zu Krishna und zu all dem, was mit Krishna in Beziehung steht. So das regelmäßige Hören aus dem Bhagavatam ist das dritte Prinzip. Dann Mathura Vasa bedeutet, dass man an einem heiligen Ort leben sollte. Klar, das ist ein bisschen weit weg. Vrindavan, Mayapur, all diese wunderbaren, diese transzendentalen Orte sind ein bisschen weit weg. Aber wenn wir nicht die Möglichkeit haben, diese Orte zu besuchen, dann sollten wir zumindest die heiligen Orte besuchen, die sich in unserer Nähe befinden. Und was macht diese Orte zu heiligen Orten? Sagen, heiligen Orte werden Plätze, wo Krishna im Zentrum steht, wo Krishna verehrt wird, wo sich die Vaishnavas treffen, den höchsten Herrn lobpreisen. wie unsere Tempel zum Beispiel. Schon Erfahrung hat immer davon gesprochen, dass unsere Tempel so sind wie die Botschaften zur spirituellen Welt. So, Mathura Vasa, das Aufhalten in heiligen Orten. Und das letzte Prinzip, was die Rupa Goswami erwähnt, ist Srimutida Shadaya Singh. Das bedeutet, dass man die Bildgestalten verehrt, Shadaya Seva. Das bedeutet mit Vertrauen, mit Glaube und mit Hingabe. Das heißt, das wichtigste Element in der Verehrung der Bildgestalten, wie zum Beispiel hier Sri Sivanitai, ist nicht, dass einfach nur ein paar Blumen dazu gesteckt werden, zu Gornitai, ein paar Kerzen angesteckt werden, sondern dass die Bildgestalten mit Vertrauen und Hingabe verehrt werden. Wir sehen, wenn die Bildgestalten in dieser Weise verehrt werden, dass sie unsere Hingabe erwidern. Dass sie nämlich nicht keine einfach nur Statuen sind oder Puppen sind, sondern dass es Krishna ist, der unseren Dienst entgegennimmt und der unsere Hingabe erwidert. Wir sehen zum Beispiel, wenn man ein bisschen auskennt mit der Installation von Bildgestalten, die wissen, dass wenn Bildgestalten installiert werden, wenn es einen hohen Standard erfordert, wie zum Beispiel bei der Feierung von Radha Krishna oder Jagannath oder so. Nur wenn diese Bildgestalten installiert werden, ist ein Teil der Installation besteht darin, dass der Acharya sehr demütig Krishna bittet, in diese Form einzugehen. Und dass er ihm verspricht, dass er ihn immer zufrieden, dass er ihn immer mit Nahrung versorgen wird, was notwendig ist. Dass er sich immer bemühen wird, dass der Standard der Verehrung der Bildgestalten eingehalten wird. Und unter dieser Bedingung akzeptiert Krishna diese Form und akzeptiert unseren Dienst. So dass nicht, dass Krishna irgendetwas braucht von uns, sondern dass Krishna aus einer grundlosen Barmherzigkeit uns die Möglichkeit gibt, ihm etwas zu geben. Uns ihn in seinem hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Das ist eine große Segnung, etwas für Krishna tun zu können. In der heutigen Zeit hört man manchmal von Gottgeweihten, die vielleicht nicht mehr so, wie sagt man so, aktiv sind im hingebungsvollen Dienst. Was ich sage, ich habe so viel Zeit verschwendet, dass ich die Bodhi mache. Die wichtigsten Jahre meines Lebens, ich habe alles gegeben. Aber im Grunde ist es eine große Barmherzigkeit, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, etwas für Krishna tun zu können. Diese Möglichkeit bekommt man, das ist once in a lifetime, wie Prabhupada sagt. Das bekommt man einmal, diese Möglichkeit, Krishna zu dienen, bekommt man einmal in vielen, vielen Leben. Bekommt man diese Möglichkeit, Krishna etwas geben zu können, persönlich dienen zu können. So das sollten wir niemals bereuen, sondern wir sollten das sehen als das Wichtigste in unserem Leben. So der Prabhupada hat dazu auch erklärt, dass in seiner Predigt, wie manchmal schon der Prabhupada erklärt, dass wir haben schon so viel Leben gelebt, wir haben schon so viele Körper durchwandert. Warum nicht ein Leben für Krishna? Oder den vielen Leben? Und wenn nicht ein Leben, warum nicht ein Jahr für Krishna? Oder ein Monat für Krishna? Oder eine Woche für Krishna? Oder ein Tag für Krishna? Oder eine Stunde für Krishna, wo man sich versammelt in Kunst, in der Kunst, wie sagt man? In Kunst, was ist das hier? Kunstschule? Kunsthochschule. Aber unser Geist sagt, oh, so schwierig. So schwierig. Es geht uns sehr so schwer von der Hand. Denn all die Dinge, die für unser Sinn, die wir für unsere Sinnbefriedigung tun, die gehen uns so leicht von der Hand. Und weshalb ist das? Weil das automatisch durch die Erscheinungsweise materieller Natur aber dazu erklärt, dass wenn die spirituelle Seele einmal unter den Einfluss der materiellen Energie geraten ist, unter dem Einfluss der niederen Erscheinungsweisen steht, dass es sehr, sehr schwer ist, dem Einfluss der Erscheinungsweisen wieder zu entkommen. Oder mit anderen Worten, Manusha Prabhupada sagte, wenn die reine Liebe zu Krishna einmal umgewandelt ist, durch den Kontakt mit den Erscheinungsweisen, in Lust, Es ist sehr, sehr schwierig, diese Lust wieder umzuwandeln in Liebe zu Christus. Und dazu bedarf es sehr viel Glück, wie wir erklärt haben. Das Erste, was wir brauchen, ist gute Gemeinschaft. Durch gute Gemeinschaft werden wir ermutigt, inspiriert im hingebungsvollen Dienst. Der hingebungsvolle Dienst ist etwas ganz Natürliches. Wenn wir Umgang haben mit Gott geweiht, die sich mit hingebungsvollen Dienst beschäftigen, mit Vertrauen, Glauben, enthusiastisch sind, dann werden wir automatisch auch mehr und mehr uns im gleichen Sinne im Dienst der Krishnas beschäftigen. So, jetzt sind schon die ersten Hände hier. Das sollen wir hier schließen. Wir sehen, welche Fragen dazu oder Kommentare von den älteren Vaishnavas. Wollen Sie was ergänzen? Also? Ich habe was vergessen. Ich möchte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ich habe schon gesehen, hier stehen viele Töpfe. Und das wird kalt. Sind da irgendwelche Fragen dazu zu dem, was wir ausgeführt haben?
Ich glaube, ich hatte eine Frage.
Oh, ja,
ich wollte es nicht unterbrechen. Also ich wollte eben, wollte ich nochmal nachfragen, weil ich das nicht verstanden hatte. Da es wurde ja fest gesagt, der Bhakti-Yoga ersetzt praktisch quasi diese anderen genannten Vorgänge, ne? Opfer geben, philosophieren und so.
Ja.
Und waren das jetzt andere Vorgänge als die fünf, die du oder sie? Weil vielleicht ist ja Bhakti-Yoga noch was ganz anderes. Also, als jetzt diese.
Nein, die Prinzipien, die Vorgänge, die Krishna erwähnt in dem Vers, sind alle bezogen auf das Ashram-System. Deshalb erwähnt Shri Prabhupada, dass in jedem Ashram, wie Brahmacharya, wie Hastavana, Prastha und Sannyas, dass bestimmte Qualitäten entwickelt werden durch das Befolgen der Prinzipien des jeweiligen Ashrams. Ja, nur so zum Beispiel wird Shri Prabhupada das Brahmacharya-Leben, das Studentenleben, das dazu bestimmt, vorzügliche Qualitäten zu entwickeln. Ja, nur das Studieren der heiligen Schriften, oder das Praktizieren von Bußen und Entsagung oder der Führung eines Lehrers oder eines Gurus. Und Shri Prabhupada erklärt ja, dass diese vedischen Schriften nicht für Lehnstuhl-Spekulanten bestimmt sind, die über diese Texte spekulieren, sondern dass diese Texte dazu bestimmt sind, sich zu läutern, sich zu reinigen. Und vor einen vorzüglichen Charakter zu entwickeln. Und Prabhupada erwähnt ja auch ein sehr interessantes Element, ne, im Prinzip in der Erziehung der Schüler, dass sie nämlich während des Tages hinausgehen und um Mehltätigkeit bitten, um Spenden bitten. Das hatte nicht zum Ziel, dass sie viel sammelten und dass der Guru vom goldenen Teller essen konnte oder viel, ne, ein großes Konto hatte, sondern diese Praktik des Almosen Bittens hat zum Ziel, dass man demütig wird. Aber wenn man um Spenden bittet, muss man automatisch sehr demütig werden. Ja, wenn man aufgeblasen, ja, mit einem riesen falschen Ego, ja, sich den Leuten nähert, wird keiner eine Spende geben, keiner wird beeindruckt sein. Und dann muss man ganz automatisch sehr, sehr demütig sein. Und so, dass nur um die Schüler in der Demut zu lernen, ging sie hinaus, um in dieser Weise zu helfen, um Spenden zu bitten, die Menschen um Spenden zu bitten. Und das nicht nur das, der Prabhupada erwähnt der Leute auch, wenn diese Schüler zurückkehrten zum Ashram des spirituellen Meisters, dass sie alles dem spirituellen Meister gaben. Und normalerweise war das nicht so, dass sie Geld sammelten, sondern normalerweise was man den Brahmacharis gibt oder gab, oder den Sannyasis, oder die Madhukari praktizierten. Nämlich sammelten nach dem Prinzip der Biene, Madhukari, Madhu ist Biene. Bestand darin, dass sie überall ein kleines bisschen Lebensmittel bekamen, ein bisschen Reis, ein bisschen Dahl, Früchte, Gemüse und so weiter. Und das ist, was sie dann zum Ashram des spirituellen Meisters trugen. Und da wurde gemeinsam gekocht, es wurde geopfert. Und der Erste, der das Prasadam zu sich nahm, war natürlich der spirituelle Meister. wenn er der spirituelle Meister gegessen hatte, dann rief er jeden Schüler mit Namen. Und wenn er, Prabhupada erwähnt hier, wenn er einen Schüler nicht erwähnte, mit Namen oder persönlich rief, dann musste der Schüler für den Tag fasten. Und das sah er nicht als Ungerechtigkeit an, er machte keine, wie sagt man, Protestaktion, sondern er akzeptierte das sehr demütig, als seinen Anteil. Und wenn man, wenn man durch diese Erziehung hindurchgegangen war und dann ins nächste Ashram eintrat, Grihastha wurde, erklärte der Papa einen sehr wichtigen Punkt in der Erläuterung und sagte, dass das Grihastha-Leben dazu bestimmt ist, weiteren Fortschritt zu machen. Dass man sich weiter bemühen sollte, spirituellen Fortschritt zu machen. An einer anderen Stelle erklärt und zu der Papa in der Bhagavad-Gita in einer Erläuterung, das ist, wenn ich es richtig erinnern kann, noch zusammenfassen, drei Dinge, die Grihasthas machen sollen. Das sind nämlich Mehltätigkeit geben sollten, dass sie vedische Opfer ausführen sollten. Was war das dritte? Ich kann Ihnen das dritte erinnern. Jedenfalls erwähnt der Schüler Prabhupada auch in seinem eigenen Leben, nur als er im Hause seines Vaters lebte, dass der Vater immer, wenn er zum Essen nach Hause zurückkam, dass er immer jemanden mitbrachte von der Straße. Irgendwelche Sadhus, Sannyasis, die er getroffen hat, Yogis. Und sie erst einmal verköstigt, dieser von Deutschen. Dass er sie erst einmal beköstigte. Und dass er dann, wenn sie gegessen hatte, bat er die Sadhus, seinen Sohn zu segnen, ein reiner geweihter Srimati Radharani zu sein. Und ich kann mich erinnern, da gab es einmal eine sehr interessante Aussage von Srila Prabhupada. Da hatte nämlich jemand gerade geheiratet, ein Grihastha, beziehungsweise ein Brahmacharini. Die waren in dem Stand der Haushälter, das haben wir für ihn eingetreten. Und der Haushälter, der fragte Srila Prabhupada, so Srila Prabhupada, jetzt wo ich geheiratet habe, was ist meine Pflicht? Und dann sagte Srila Prabhupada ohne Umschweife, sagte er, jedes Mal bevor du isst, gehst du hinaus, machst die Tür auf und rufst, ist da irgendjemand? Da wird man ganz anders reagieren, man wird nämlich diese Möglichkeit wahrnehmen. Und das ist nicht etwas, was auf das Krishna-Bewusstsein allein begrenzt ist, diese Mentalität oder diese, wie sagt man, diese Tendenz, diese Neigung. Nur finden wir auch in der Mafia-Welt. Selbst die Zeit des Studierens, die erste Zeit benutzt man normalerweise, um zu studieren, um sich vorzubereiten für spätere Leben. Dann normalerweise beschäftigt man sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung, man gründet eine Existenz, man heiratet, man hat Kinder und so weiter. Und nach einiger Zeit wieder vom Haus der Leben zurückzieht und sich große Bußen und Entsagungen auferlegt. Klar, wenn man das nicht von klein auf an gelernt hat, wenn man nicht bereits einen Geschmack entwickelt hat am spirituellen Leben im frühen Alter, denn es ist normalerweise sehr schwer, sich aus dem Haushälterleben einfach so zurückzuziehen. Aber wenn man erst einmal, viele von unseren Gottgeweihten, die haben zumindest vorher aber die Möglichkeit bekommen, eine sehr intensive Erfahrung des Krishna-Bewusstseins zu machen, in diesem Tempel gelebt haben, oder einen sehr regelmäßigen Tagesablauf hatten und so weiter. Und dadurch wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, eine sehr intensive Erfahrung im Krishna-Bewusstsein zu machen. Und dieser Eindruck, diese Erfahrung bleibt sehr tief im Herzen, wie sagt man das, eingeprägt. Und wenn man, wie gesagt, durch die zweite Etappe durchgegangen ist, Haushälter gewesen ist, und man die Möglichkeit bekommt, sich wieder zu befreien und wieder bedingungslosen, hingebungsvollen Dienst auszuführen, dann wird man ganz anders reagieren, man wird nämlich diese Möglichkeit wahrnehmen. Und das ist nicht etwas, was auf das Krishna-Bewusstsein allein begrenzt ist, diese Mentalität oder diese, wie sagt man, diese Tendenz, diese Neigung. Nur finden wir auch in der Mafia-Welt. Selbst die Zeit des Studierens, die erste Zeit benutzt man normalerweise, um zu studieren, um sich vorzubereiten für spätere Leben. Dann normalerweise beschäftigt man sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung, man gründet eine Existenz, man heiratet, man hat Kinder und so weiter. Und nach einiger Zeit, wenn die Kinder groß sind, ist normalerweise, dass die Eltern dann das tun, was sie nie tun konnten, oder? Da gibt es noch viele, die fangen an zu reisen und sind wieder frei. Und das ist im Grunde, was Vanaprastha bedeutet. Vanaprastha bedeutet, wenn wir eine gute Formation bekommen am Anfang unseres Lebens oder im Krishna-Wissen, dann werden wir uns ganz natürlich in der Etappe, werden wir uns mit Krishna-Wissen wieder intensiver beschäftigen wollen, als es uns vorher möglich gewesen ist, im Haus zu leben. Und dann erklärt der Power, wenn man diese ganzen Ashrams durchgegangen ist und letztlich zur Stufe der Entsagung kommt, das heißt, wo Krishna das Ein und Alles wird, oder wie Prabhupada erklärt in Erläuterung, wo man sich völlig in Krishna verliebt, dass es nichts mehr anderes gibt als Krishna, dass man nur an Krishna denken kann. Das ist im Grunde, was Sannyas bedeutet. Sannyas bedeutet nicht, dass man nur einfach entsagt, oder dass man, wie Prabhupada erklärt, dass man seine Verantwortung aufgibt, weil sie zu schwierig geworden sind, um von seiner Verantwortung zu fliehen, sondern Sannyas bedeutet im Grunde, dass man eine einfache Verantwortung aufgibt, um eine höhere Verantwortung zu akzeptieren. Nicht, man zurückzieht und auf Kosten anderer genießt. Sondern was es bedeutet ist, dass Prabhupada auch erklärt hat, dass jedes Mitglied in der Gesellschaft, in den Vanas und Ashrams, dass jeder verpflichtet ist, einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl beizutragen. In dieser Weise erwartet man von den Sannyasis, dass sie reisen und predigen und sich nicht komfortabel auf Kosten anderer, wie sagt man, einrichten. So,